ARD. Hallo zusammen, ich grüße euch. Willkommen, ich bin Stefan Geier und ihr habt wahrscheinlich unsere aktuelle Podcast-Folge gehört mit Alexander Gerst, dem deutschen ESA-Astronauten. Mit dem wollten wir herausfinden, wer wird der erste Europäer, die erste Europäerin sein, der oder die zum Mond fliegen wird. Wenn ihr diese Folge noch nicht gehört habt, dann empfehle ich euch, die zuerst anzuhören. Ist wirklich spannend, über die Pläne und Ziele eines echten Astronauten zu hören, der, so viel ist schon rausgekommen, auch selber gerne zum Mond fliegen würde. Wir haben in dieser Folge auch den Mann gehört, der diese Auswahl dann am Ende treffen wird. Josef Aschbacher, der Generaldirektor der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Und wir haben euch versprochen, das ganze Gespräch mit ihm einzeln zu veröffentlichen. Und dieses Versprechen wollen wir hiermit einlösen. Mit Josef Aschbacher konnte ich kurz nach dem sogenannten Mondgipfel sprechen. Das war eine Veranstaltung im Juli 2025. Da ging es um die Raumfahrtpläne Deutschlands, zum Beispiel eben zum Mond. Und Deutschland muss man dabei natürlich immer sehen als Teil der europäischen Raumfahrt.
IQ, Wissenschaft und Forschung.
Ich freue mich, dass ich mit Josef Aschbacher im Kontrollzentrum hier in Oberpfaffenhofen auch sprechen kann. Generaldirektor der ESA, Europäischen Weltraumorganisation. Freut mich, dass es geklappt hat, Herr Aschbacher.
Die Freude ist ganz meinerseits.
Mond. Wenn Sie Mond hören, Menschen auf dem Mond, an was denken Sie da?
Es sind viele Dinge. Zum einen natürlich die Inspiration, die solche Missionen auslösen. Wir haben das ja natürlich ganz klar auch in der Vergangenheit gesehen durch die Apollo-Mission. Aber auch durch die Apollo-Mission haben wir gesehen, dass Investition in Weltraum und in den Technologiebereich eine ganz neue Industrie erzeugt und kreiert. Die Informationstechnologie, die Ingenieurskunst Amerikas, die hat sich wirklich auch durch das Apollo-Programm aufgebaut. Und es ist wirklich so, dass einige der großen Firmen in Amerika, die ja wirklich dominant sind weltweit im IT-Bereich, im Ingenieursbereich, eigentlich den Ursprung im Apollo-Programm haben. Das heißt, hier sind entweder die Firmen dort gebraucht worden, um hier Dienstleistungen anzubieten, oder daraus entstehend ist so viel Inspiration entwickelt worden, dass viele junge Leute studiert haben, Ingenieurwissenschaften, Informationstechnologie und Ähnliches. Und hier ist ein Ökosystem aufgebaut worden, Dass Amerika heute so stark macht, gerade in diesem Bereich. Also da ist viel mehr dahinter, als nur jemanden auf den Mond zu schicken und dort einen Fußabdruck zu hinterlassen. Da ist viel mehr dahinter, nämlich der Aufbau einer zukunftsträchtigen Technologie, einer zukunftsträchtigen Wirtschaft. Und das hat Amerika sehr gut gezeigt. Und das ist eigentlich genau das, was Europa auch könnte, wenn wir die entsprechenden Entscheidungen treffen.
Ich möchte trotzdem zu dem nächsten Fußabdruck da oben kurz kommen und auf die Astronauten schauen. Europa wird nicht viele Plätze haben, aber wir werden einen Platz haben, auch bei diesen ersten Missionen. Wovon hängt es ab, wer dafür ausgewählt wird?
Ja, das sind große Diskussionen und glauben Sie mir, das sind keine leichten Diskussionen, die hier stattfinden werden. Ich habe das Privileg oder auch die Pflicht oder wie man es nennen mag, diese Astronauten auszuwählen. Da spielen viele Faktoren mit rein. Also diese Gateway-Missionen, die ja, wo wir drei Plätze mit der NASA bereits vereinbart haben.
Also Gateway, erstmal geht es um eine Station, die den Mond umkreist und später will man dann von dieser Station auf die Mondoberfläche.
Ganz richtig, ja. Also da sind drei Astronauten, Flüge bereits für Europa ausverhandelt mit Amerika. Wer diese sind, das hängt zuerst einmal von der Verfügbarkeit der Astronauten ab. Also wir haben ja einen Pool von Astronauten, aber auch den gewissen Profilen, die dafür gebraucht werden. Gewisse Missionen brauchen gewisse Profile. Entweder braucht es Astronauten mit Pilotenerfahrung oder Astronauten mit anderen Eigenschaften. Also das ist sicher auch ein Kriterium. Das wird auch mit der NASA diskutiert werden, um diese Profile zu erstellen. Und dann geht es auch darum, auf unserer Seite, um wirklich im Astronautenpool zu sehen, welche Interessen werden auch vertreten, um dieses Gateway aufzubauen. Ich nehme das Beispiel. Wir haben zwei größere Bausteine, die wir dazu beitragen, das IHAB und das Esprit. Und mit diesen Flügen sind bereits Astronauten vorgesehen, also ESA-Astronauten, um die Station aufzubauen. Und da werde ich natürlich sehen, wer ist von der Entwicklung her näher an diesen Projekten dran, damit das natürlich alles in sich kohärent ist.
Nehmen Sie die Astronauten, die dafür in Frage kommen, als Team wahr, was diese Frage betrifft, wer denn da dann ausgewählt wird oder kämpft da doch dann jeder ein bisschen für sich?
Na, die Astronauten sind wirklich bewundernswert, dass sie da wirklich als Team arbeiten. Und wenn ich mit einzelnen Astronauten spreche, und in dem Fall kommen wirklich die Astronauten in Frage, die ja bereits auf der Raumstation geflogen sind, also die bereits eine Erfahrung haben in der ISS, die sind wirklich sehr korrekt, auch sehr fair. Und ich bekomme da keinerlei Annäherungen von einem oder anderen, dass der eine oder die andere sich besser positionieren will. Das wird wirklich sehr fair gespielt. Und da muss ich den Astronauten eigentlich ein Riesenkompliment dafür aussprechen, dass sie das sehr fair sehen. Was denen viel wichtiger ist, ist, dass jemand von Europa dorthin fliegt und nicht unbedingt wer dorthin fliegt, weil das ja immer eine Teamarbeit ist und die alle zusammenarbeiten und auch gemeinsam dann stolz sind, wer auch immer dann hinfliegen kann.
Auch dieser ganze Flug, auch diese ganze Mission, diese Vision zum Mond zu fliegen, ist eine Teamarbeit. Das macht Europa nicht alleine. Das machen wir momentan mit den USA zusammen. Wenn Sie die aktuellen Entwicklungen dort sehen, sehen Sie das mit Sorge, weil man möglicherweise Unsicherheiten hat, mit denen man nicht planen kann?
Ja, natürlich. Was man derzeit im geopolitischen Kontext sieht, ist natürlich etwas, was wir sehr genau beobachten. Es gibt auch sehr starke Änderungen, auf die wir natürlich vorbereitet sein müssen. Ich nehme jetzt als Beispiel die Budgetvorschläge des Weißen Hauses für das NASA-Budget und einige Komponenten dieses NASA-Budgets haben auch Einfluss auf die zukünftigen Projekte, die wir mit der NASA vereinbart haben. Das heißt, hier sind wir mitten in einem Prozess in den Vereinigten Staaten, wo die Budgets gerade finalisiert werden. Und wie dann die finale Entscheidung ist, das hängt nicht von uns ab, das ist eine amerikanische Entscheidung. Aber was ich natürlich mache als Europa ist, mich auf jedwege Entscheidungen einzustellen und auch meine Erfahrungen sammeln und daraus auch Lektionen ableiten. Was muss Europa tun, um weniger exponiert zu sein?
Zum Beispiel?
Und zum Beispiel, ich nehme ein anderes Beispiel, nicht gerade den Astronautenflug. Wir haben eine andere Mission, die auch unter Diskussion steht, gestrichen zu werden, die Rosalind-Franklin-Mission. Die Rosalind-Franklin-Mission ist eine ESA-Mission, wo aber ein relativ kleiner Beitrag auch von der NASA kommt, und zwar drei Elemente, die RHU, die Radio Isotope Heater Unit auf Englisch, und das Triebwerk, um landen zu können, und die Rakete, also den Raketenstart. Die ersten zwei Elemente sind Technologien, die wir in Europa derzeit nicht haben. Das heißt, ich habe bereits beschlossen mit meinem Team und mit der Industrie, dass wir diese Technologien in Europa aufbauen. Auch wenn wir sie von Amerika bekommen werden, was ja immer noch unser Plan A ist und den wir auch weiter implementieren wollen, brauchen wir diese Technologie für die Zukunft, weil diese Hitzeeinheiten, also die auf dem Rosalind Franklin Rover gebraucht werden, sind ja eigentlich für Exploration notwendig für jedwege Mission. Also in dem Fall wird es gebraucht für die Rosalind Franklin Mission auf Mars, aber wir brauchen die auch zukünftig. Das heißt, wir brauchen diese Technologie in Europa. Wir werden die auch jetzt entwickeln und aufbauen. Und das ist wirklich die Lektion, die ich daraus ziehe, dass wir in einigen Bereichen zu exponiert waren und deshalb vielleicht zu abhängig waren von anderen Partnern. Und diese Unabhängigkeit und Autonomie, die will ich jetzt als Teil des ESA-Vorschlages im November einbringen und stärker aufbauen. Das heißt nicht, dass wir als Europa uns zurückziehen und alles in Isolation machen wollen. Im Gegenteil, wir wollen stärker sein, Technologie besitzen, die wir brauchen, um dann mit anderen Partnern oder auch mit Amerika weiterhin als starker Partner arbeiten zu können. Und genau das ist das Ziel und das ist die Zielrichtung, die ich derzeit vorgebe.
Im Wesentlichen geht es darum, dann irgendwann als Europa selber bestimmen zu können, mit wem man zusammenarbeitet und nicht wie jetzt eher abhängig zu sein von anderen?
Ja, so kann man das nennen. Wir sind allerdings bereits jetzt anerkannt als starker Partner. Ich nehme andere Bereiche. In der Exploration sind wir sehr stark oder arbeiten wir sehr stark mit Amerika in einigen Bereichen, nicht in allen Bereichen. Wir haben andere Projekte. Ich nehme Moonlight oder Argonaut oder andere Projekte, die wir als europäische Projekte durchführen, wo wir keine anderen Partner mit dabei haben. Aber in anderen Bereichen außerhalb der Exploration, in der Erdbeobachtung, in Navigation, Galileo, in der Erforschung des Universums sind wir unter den Weltbesten, wenn nicht die Weltbesten. Das heißt, hier haben wir Exzellenz, Kompetenz aufgebaut, die einzigartig ist oder die gut ist und wo wir selbstständig alle Programme durchführen können. Copernicus wird fast vollständig in Europa durchgeführt, mit ganz weniger kleineren Beteiligungen von anderen Partnern. Galileo wird vollständig in Europa durchgeführt und so weiter. Also wir haben das Wissen, wir haben die Kompetenz, wir haben die Leute, wir haben die Firmen, wir können das. Es ist nur eine Frage der Investition und manchmal ist natürlich internationale Kooperation auch aus finanziellen Gründen mit anderen Partnern durchgeführt, weil es eben billiger ist, wenn jeder etwas beiträgt und man nicht alles selber entwickeln muss.
Wir haben jetzt auch von Ihnen wieder gehört, wir müssen unabhängiger werden, wir müssen selbstständiger werden, wir müssen mehr können in Europa. Finden Sie es manchmal auch schade, dass gerade in diesem Bereich Exploration, wo es ja eigentlich um internationale Zusammenarbeit gehen könnte und wo es auch schön ist, wenn man international zusammenarbeitet, dass das momentan so ein bisschen in Frage steht oder immer wieder in Frage gestellt wird?
Ich kann Ihnen sagen, dass Länder wie Japan, Indien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kanada auf uns zukommen, auf die ESA zukommen, weil wir ein verlässlicher, respektierter Partner sind, um mit denen zusammenzuarbeiten. Wir arbeiten mit allen schon seit Jahren zusammen, aber die sehen vermehrt uns wirklich als sehr stabilen, verlässlichen Partner. Und das wird sich wahrscheinlich weiter in die Richtung entwickeln. Auch Amerika wird nach wie vor ein wichtiger Partner bleiben. Derzeit sind einige Programme mit einem Fragezeichen versehen, aber nach wie vor wird Amerika natürlich einer unserer Partner sein. Das heißt, das internationale Ökosystem wird sich leicht verändern und vielleicht sogar zum Vorteil der ESA und Europas, weil wir wirklich anerkannt sind als stabiler, kompetenter, respektierter Partner weltweit.
Herr Aschbach, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Danke Ihnen auch.
Soweit also der ESA-Generaldirektor. An dieser Stelle nochmal die Erinnerung, falls ihr die Folge mit Alexander Gerst über seine weiteren Raumfahrtpläne noch nicht gehört habt, den Link dorthin findet ihr unten in den Shownotes. Soweit für heute. Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten IQ-Folge wieder dabei seid. Und bis dahin sage ich, Stefan Geier, stellvertretend für das ganze IQ-Team, Servus.